Und es erklärt uns auch, was Liebe eigentlich ist, nämlich eben dieses Verlangen nach Nähe, aus dem Fürsorge folgt und mit dem wir auch die verschiedenen Formen der Liebe erklären können, auch wenn sie so unterschiedlich sind. Liebende wollen Nähe zu ihren Geliebten und deshalb geistigen Austausch, weil Nähe durch geistigen Austausch entsteht und nur durch geistigen Austausch. Aber geistiger Austausch bedeutet, dass man sich gemeinsam auf die Welt bezieht. Die Erfahrung, geliebt zu werden, macht scheinbar neugierig und motiviert dazu, die Welt zu erkunden in einer Weise, in der ein Mangel an erfahrener Liebe das nicht tut.
Was ist Liebe? Die Frage zu diesem großen Wort beantwortete Nora Kreft am AHA-Festival im Januar 2024. Nora Kreft ist Philosophin und forscht zu den Themenbereichen Liebe und Autonomie. Zum Thema Philosophie der Liebe trat sie in den Medien vielfach als Expertin auf. Und sie schrieb das Buch «Was ist Liebe, Sokrates? Die großen Philosophen über das Schönste aller Gefühle». Und jetzt zu ihrem Vortrag. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
Guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein und wenigstens auf dem Bildschirm und bin traurig, dass ich nicht persönlich da sein kann, aber es hat damit zu tun, dass ich schwanger bin und nicht mehr reisen darf. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darüber, ein paar Gedanken über die Liebe mit Ihnen zu teilen heute und darüber nachzudenken, was Liebe eigentlich ist. Erstmal ein kurzer Überblick. Erstmal will ich kurz darüber nachdenken, wie wir uns dieser Frage eigentlich nähern können, denn das ist ja eine große Frage. Es gibt ganz verschiedene Ansätze. Und den Vorschlag, den ich machen möchte, ganz zu Anfang meines Vortrags, ist zu sagen, dass wir uns der Frage nähern können, indem wir darüber nachdenken, warum wir eigentlich in der besonderen Weise auf Liebe angewiesen sind, warum wir eigentlich Liebe brauchen in der Weise, in der wir das tun als Menschen. Und dafür schaue ich mir psychologische Forschung zu Liebe in der Kindheit an und insbesondere Forschung, die den Zusammenhang zwischen Liebe und Neugier beziehungsweise zwischen Liebe und Erkundungsverhalten analysiert. Interessanterweise wird diese Verbindung in der derzeitigen Debatte in der Philosophie eigentlich wenig thematisiert, aber ganz am Anfang, wenigstens der westlichen Philosophie, hat Platon eigentlich diese Verbindung zwischen Liebe und Neugier auch gezogen. Also seine Gedanken zur Liebe haben ganz zentral damit zu tun, dass er denkt, dass uns Liebe neugierig macht auf die Welt. Und deshalb möchte ich gerne seine Argumente und was wir von denen lernen können, etwas näher betrachten. Auf dieser Grundlage versuche ich, eine eigene These aufzustellen und am Schluss werde ich versuchen zu erklären, was diese These bedeutet und wie sie uns vielleicht weiterhelfen kann mit unserer übergeordneten Frage, was eigentlich Liebe ist. Jetzt zum ersten Schritt, die Annäherung an die Frage. Warum ist die so schwer? Es gibt verschiedene Gründe dafür. Der erste ist sicher, dass es verschiedene Formen der zwischenmenschlichen Liebe gibt. Also selbst wenn wir nur die zwischenmenschliche Liebe betrachten, dann gibt es trotzdem eine Vielzahl von Formen. Romantische Liebe, Liebe in der Familie, enge Freundschaft und so weiter. Außerdem gibt es neben den verschiedenen Arten der Liebe auch noch ganz verschiedene Aspekte an der Liebe. Was ist Liebe? Was fällt einem da ein? Da fällt einem sicherlich ein, dass man jemanden, den man liebt, dem will man irgendwie nahe sein. Man hat ein Verlangen nach Nähe zu dem. Dann sorgen wir uns um unsere Geliebten. Das sind zwei ganz wesentliche Aspekte, aber es gibt sicher noch viele mehr. Und die Frage stellt sich, welche dieser Arten und Aspekte der Liebe sind eigentlich wesentlich für sich, für die Liebe? Also was macht ihr Wesen aus von dieser Vielzahl von Assoziationen, Ideen und Formen der Liebe? Und wie hängen die alle miteinander zusammen? Also warum kommen uns diese Assoziationen und warum gibt es diese verschiedenen Formen und nennen wir sie, obwohl sie oft so unterschiedlich sind, wie romantische Liebe zum Beispiel und Liebe zu Kindern zum Beispiel, warum nennen wir das trotzdem jeweils Liebe? Also warum tun wir das in den gleichen Korb? Wir sind in erstaunlicher Weise auf Liebe angewiesen. Darüber will ich gleich noch mehr sprechen. Der Vorschlag ist, dass wir auf eine alte Tradition zurückgreifen, eigentlich auf eine Tradition, die mindestens so alt ist wie Aristoteles, der vorschlägt, dass wir in manchen Fällen besser verstehen können, was etwas ist, wenn wir verstehen, wozu es da ist, beziehungsweise was seine Funktion ist. Und Liebe ist möglicherweise eines der Dinge, denen wir uns auf diese Weise nähern können. Vielleicht gilt das nicht in Bezug auf alles, aber vielleicht gilt es doch in Bezug auf Liebe, dass wir uns, indem wir darüber nachdenken, warum wir eigentlich auf sie angewiesen sind, ihrem Wesen nähern können. Warum brauchen wir also Liebe? Und insbesondere in der Kindheit. Wir sind ja alle auf Liebe irgendwie angewiesen. Also ich glaube, die Idee, dass wir Liebe brauchen, ist nicht, die kann einem kommen, auch wenn man nicht über Kinder und Kindheit nachdenkt. Aber kleine Kinder gerade sind zu einem überraschend existenziellen Grad auf Liebe angewiesen, auf die Erfahrung von ihren Bezugspersonen geliebt zu werden. Und Studien zeigen nämlich, dass für die Entwicklung zentraler kognitiver und körperlicher Fähigkeiten Liebe wesentlich, also ganz wichtig ist für kleine Kinder. Damit ist eigentlich, mit Liebe ist in diesem Zusammenhang das gemeint, was Gott sei Dank glücklicherweise die Mehrzahl der Bezugspersonen, die sich um kleine Kinder kümmern, sowieso für sie fühlen. Also damit ist jetzt nichts besonders sozusagen Ausgefallenes gemeint. Aber es ist trotzdem, was auch immer wir genau darunter verstehen, für die Entwicklung von zentralen Fähigkeiten eben zentral. Und die Erklärung dafür ist nicht einfach, wie wir gleich sehen werden, dass Liebe die Chancen auf eine gute Allgemeinversorgung erhöht. Also man könnte ja denken, klar, wenn Kinder geliebt werden, dann werden sie besser umsorgt. Also dann kümmern sich Menschen mehr und intensiver um sie, als wenn sie nicht geliebt werden oder nicht genug geliebt werden jedenfalls. Und das hilft natürlich bei der Entwicklung. Also das stellt bestimmte Grundbedürfnisse sicher. Aber das kann noch nicht alles erklären. Es gibt bestimmte Studien, es gibt einerseits Studien, sogenannte Orphanage-Studien zu Kindern, die in Heimen aufwachsen, wo das Personal ständig wechselt, die also keine ständigen Bezugspersonen haben. Dann gibt es Studien zu Kindern, die zwar in ihrer Familie zum Beispiel aufwachsen, aber deren Bezugspersonen in gewisser Weise uninvolved sind, also eine bestimmte Gleichgültigkeit ihnen gegenüber zutage legen. Und es gibt außerdem die Experimente der Bindungstheorie. Und in diesen Studien wird unter anderem gezeigt, dass die Probleme und teilweise Entwicklungsrückstände, die Kinder aufweisen, wenn sie nicht genug Liebe von ihren Bezugspersonen erfahren, auch dann beobachtet werden können, wenn die Kinder gut umsorgt sind, wenn sie materiell abgesichert sind, wenn sie in Sicherheit sind, wenn sie gut ernährt werden. Also das heißt, diese Probleme haben nicht einfach mit einem Mangel an der Allgemeinversorgung zu tun. Und diese Studien zeigen, dass diese Kinder mit ständig wechselndem Personal zum Beispiel in Heimen, wo sich das Personal nicht richtig auf sie konzentrieren kann und so weiter, in den Bailey Scales of Infant and Toddler Development deutlich zurückliegen, wenigstens im Schnitt. Außerdem beobachten diese Studien, dass Kinder im Vergleich zu Kontrollgruppen reduzierte Aktivität aufweisen, also oft sich weniger bewegen und insbesondere aber deutlich reduziertes Erkundungsverhalten aufweisen. Und das ist eigentlich etwas, was kleine Kinder, also schon Babys eigentlich, aber kleine Kinder, die dann schon krabbeln können, ganz klar, ganz natürlicherweise aufweisen. Also ein reduziertes Erkundungsverhalten ist irgendwie was Auffälliges, weil Kinder normalerweise den ganzen Tag in irgendeiner Weise ihre Umwelt erkunden. Übrigens, glücklicherweise, bevor ich weitermache, das sind ja irgendwie Ergebnisse, die einen traurig machen können und die betroffen machen. Aber es gibt, Gott sei Dank, können Kinder, wenn sich das Setting entsprechend ändert, solche Entwicklungsrückschritte sehr gut nachholen. Also wenn man zum Beispiel Kinder in eine liebevolle Familie übergibt, dann kann sowas nachgeholt werden und das ist sozusagen nicht ein und für alle Mal vertan. Jetzt ist die Frage, gibt es hier einen Zusammenhang? Die Forschung legt in der Tat nahe, dass es zwischen dem Erkundungsverhalten von Kindern beziehungsweise der Neugier, die wir verstehen können als sozusagen den inneren Motor des Erkundungsverhaltens, und der kindlichen Entwicklung dass es da einen Zusammenhang gibt, dass nämlich Erkundungsverhalten, was eben für kleine Kinder so ganz natürlich normalerweise ist, was die normalerweise den ganzen Tag machen, dass das ein ganz zentraler Motor für die Entwicklung dieser ganz grundlegenden kognitiven und auch körperlichen Fähigkeiten ist. Also zum Beispiel krabbeln zu lernen hat viel mit Erkundungsverhalten zu tun. Einfach weil man sozusagen irgendwo hin will, wo es interessant zu sein scheint. Jetzt wäre also eine Hypothese, dass der primäre Effekt eines Mangels an Liebe bei Kindern eigentlich ein Dämpfen der Neugier beziehungsweise des natürlichen Erkundens ist. Und die beobachteten Entwicklungsumstände ließen sich dann möglicherweise auf diese Reduzierung des Erkundens zurückführen und wären dann eher sekundäre Effekte des Mangels an Liebe. Also sozusagen der erste Effekt ist, dass Kinder, die nicht genug Liebe erfahren in ihrem Umfeld, dass die weniger die Welt um sich herum erkunden. Und das sozusagen den Rest erklärt. Was die Hypothese ein bisschen stärken könnte, ist, dass die Bindungstheorie, die ich erwähnt habe, zu ganz ähnlichen Schlüssen kommt. Die Bindungstheorie ist eine Theorie, die von Mary Ainsworth und John Bowlby entwickelt wurde. Da man sieht sie rechts auf dem Foto. Aber seitdem natürlich weiterentwickelt wurde und immer noch in der Psychologie eigentlich eine wichtige Rolle spielt in der Erforschung von Kindheit und der kindlichen Entwicklung. Und es gibt da Experimente, wie zum Beispiel das Experiment der fremden Situation, die nahelegen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Art von Bindung gibt, die Kinder an ihre Bezugspersonen haben, und der Weise und auch der Intensität, in der sie die Welt erkunden. Nur zu diesem Experiment, da geht es darum, dass Kinder mit ihren jeweiligen Bezugspersonen in ein neues Zimmer kommen, in dem Labor zum Beispiel, wo die Psychologinnen ihre Forschung machen und in dem es viel neues Spielzeug gibt. Also es gibt viel zu erkunden. Jetzt beobachten sozusagen die Psychologen das Erkundungsverhalten der Kinder, je nachdem, ob ihre Bezugsperson anwesend ist oder nicht, ob es einen Unterschied für sie macht, wenn jemand dem Kind Fremdes noch hinzukommt oder nicht. Es gibt sozusagen verschiedene Szenarien. Und auch da kann ich Ihnen sehr gerne Hinweise geben, wenn Sie das interessiert. Ich kann leider gerade nicht in die Details gehen, aber ganz grob ist das Setting dieses Experiments. Und ganz grob auch wieder ist das Ergebnis dieses Experiments, jedenfalls bisher und in den Weisen, in denen es bisher durchgeführt wurde, dass sogenannte sicher gebundene Kinder die Welt viel mehr und intensiver als unsicher gebundene erforschen. Es gibt da Unterschiede zwischen sogenannten unsicher ambivalenten und unsicher vermeidenden Kindern. Das sind auch zwei Begriffe aus dieser Bindungstheorie und die müsste man sich noch näher anschauen. Das kann ich jetzt hier auch nicht machen. Aber trotzdem insgesamt ist das übergeordnete Ergebnis. Es ist, glaube ich, an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass geliebt zu werden nicht das Gleiche ist, wie sicher gebunden zu sein. Also es gibt mit Sicherheit viele in irgendeiner Weise, in einer dieser Weisen unsicher gebundenen Kinder, die auch genauso geliebt werden. Aber das Wichtige ist gar nicht so sehr, ob die Kinder, übrigens auch in den Ofenet-Studien und den Uninvolved Parenting-Studien, ob die wirklich von jemandem geliebt werden oder nicht, sondern die Frage ist, ob sie die Liebe zu Genüge erfahren können. Also zum Beispiel, es gibt immer Umstände, in denen zum Beispiel Bezugspersonen sehr wohl ein Kind sehr lieben, aber aus verschiedenen, zum Beispiel gesundheitlichen Gründen oder Lebensumständen, diese Liebe nicht wirklich zeigen können. Vielleicht ist man räumlich einfach getrennt aus Gründen, die sich nicht beheben lassen und so weiter und so fort. Also es geht nicht so sehr darum, ob die Kinder von jemandem geliebt werden, sondern ob sie die Liebe in ihrem alltäglichen Leben erfahren können. Und sichere Bindung, so wie das in der Bindungstheorie jedenfalls analysiert wird, können wir uns denken als koextensiv mit erfahrener Liebe, also erfahrenem Geliebtwerden. Also nur ganz kurzes Zwischenfazit. Die Lektüre der psychologischen Forschung legt nahe, dass Kinder für ihre Entwicklung die Erfahrung von Liebe brauchen, weil es einen Zusammenhang zwischen Liebe und Neugier beziehungsweise Liebe und dem Erkunden der Welt gibt. Und weil eben dieses Erkunden zentral für die Entwicklung von Grundfähigkeiten ist. Das heißt, die Erfahrung, geliebt zu werden, macht scheinbar neugierig und motiviert dazu, die Welt zu erkunden in einer Weise, in der ein Mangel an erfahrener Liebe das nicht tut, sondern ein Mangel an erfahrener Liebe demotiviert in dieser Hinsicht. Und das gilt es irgendwie zu erklären. Was könnten jetzt nun mögliche Erklärungen für diese Ergebnisse sein? Eine Möglichkeit ist sicher, die einem wahrscheinlich schnell einfällt, dass wir, wenn wir geliebt werden und das auch erfahren in unserem alltäglichen Leben, also uns dessen irgendwie bewusst sind als kleine Kinder, dann das Gefühl haben, dass die Welt um uns herum sicher ist. Also dass wir uns in Sicherheit fühlen können. Und weil natürlich die Motivationskraft der Neugier von Angst gedämpft oder abgebremst wird, weil Neues zu erkunden riskant ist, ist das bestimmt ein wichtiger Punkt. Also wenn man sich sicher fühlt, also weniger Angst haben muss, weil man zum Beispiel gut umsorgt und beschützt wird, wie geliebte Kinder das normalerweise oft also werden, wenn, vor allen Dingen, wenn sie eben diese Liebe erfahren können alltäglich, dann kann man der Neugier mehr nachgeben. Das erklärt allerdings noch nicht das ganze Phänomen. Denn Beobachtungen aus diesen Ofenet-Studien und auch den Unenvolved-Parenting-Studien legen nahe, dass sich auch Heimkinder auch dann die Welt deutlich weniger erkunden um sich herum, also weniger dieses natürliche Erkundungsverhalten sozusagen an den Tag legen, wenn sie sich in Sicherheit wähnen. Also wenn nichts an ihrer Situation neu oder besonders aufregend ist. Außerdem gibt es darüber hinaus Intensitätsunterschiede im Erkunden zwischen Kindern in den verschiedenen Kontrollgruppen, die noch nicht ganz erklärt werden mit dem reinen Verweis auf das Sicherheitsgefühl. Insbesondere haben Kinder, die geliebt werden, scheinbar mehr Freude und können sich auch besser vertiefen in das, was sie gerade erkunden. Wie gesagt, das wird eigentlich dieser, was in der Psychologie sehr intensiv erforscht wird, das wird eigentlich in der derzeitigen Debatte in der Philosophie nicht wirklich thematisiert. Aber Platon, wie anfangs erwähnt, hat genau über diesen Zusammenhang, also den Zusammenhang zwischen Liebe und Neugier, beziehungsweise dem Wunsch, die Welt zu verstehen, wenn wir Neugier so analysieren wollen, nachgedacht. Platon hat 3 Dialoge über die Liebe geschrieben, den Lysis, das Symposion und den Phaedrus, und diskutiert und vertritt je unterschiedliche Thesen in diesen Dialogen. Platon hat ja in seinen Dialogen immer Sokrates als seinen zentralen, das ist ja seine zentrale Figur, über die er schreibt und die sich in den verschiedenen Dialogen mit verschiedenen Leuten trifft. Und man kann Sokrates schwer festnageln auf eine oder die andere These. Und auch in den Liebesdialogen hat er unterschiedliche Thesen zur Liebe und lässt dann sich schlecht festnageln auf eine. Aber ein paar Ideen ziehen sich trotzdem wie rote Fäden hindurch. Und eben unter anderem die Idee, dass die Liebe zu anderen Personen interessanterweise mit unserem Verlangen nach Erkenntnis der Welt zu tun hat. Was man ja vielleicht auf den ersten Blick nicht so denken würde, aber das dachte Sokrates. Er fängt damit an, dass er die Liebe zu einer anderen Person als das Verlangen nach ihr versteht und insbesondere das Verlangen nach einer bestimmten Art von Dialog mit ihr, nämlich ein philosophischer Dialog, obwohl er das in einem weiteren Sinne meinte, als ihm oft unterstellt wird. Und dieses Verlangen wiederum gründet sich in einem Verlangen nach Erkenntnis. Denn Sokrates meinte, und das nehmen wir ihm vielleicht nicht unbedingt ab, aber er meinte, dass Erkenntnis und nur Erkenntnis letztlich glücklich macht. Sozusagen der Umstand, dass wir die Welt nicht wirklich verstehen, vor allen Dingen ihre Grundprinzipien nicht verstehen, nicht richtig verstehen, warum wir überhaupt hier sind, warum es etwas gibt und nicht nichts und all diese großen Fragen, dass uns das eigentlich heimatlos macht in der Welt. Und dass wir nur, indem wir all das verstehen, zurückkehren zu einem Zustand, den wir schon einmal hatten. Er glaubt, dass wir sozusagen vor unserer Geburt vollständige Erkenntnis der Welt hatten. Denn er glaubt, dass die Seele schon vor der Geburt existierte und eigentlich sogar unsterblich ist. Und deshalb macht uns sozusagen Erkenntnis der Welt glücklich. Sie bringt uns sozusagen zurück zu dieser eigentlich ursprünglichen Heimat, die wir einmal hatten. Bevor ich über Platon spreche und was wir davon vielleicht übernehmen können und was vielleicht schwieriger ist zu übernehmen, will ich kurz auf einen Unterschied hinweisen. Also natürlich sehen die Studien, die wir uns angeschaut haben, einen Zusammenhang zwischen der Erfahrung, geliebt zu werden und dem Erkunden der Welt. Während Platon Sokrates einen Zusammenhang zwischen dem Lieben und dem Erkunden der Welt sieht. Also bei Sokrates ist es so, dass Liebende deshalb mit ihren Geliebten zusammen sein wollen und mit ihnen in Dialog sein wollen, weil sie sich davon versprechen, die Welt besser zu verstehen, weil sie auf diese Weise ihrer Neugier freien Lauf lassen können auf die Welt. Und bei den psychologischen Studien ist das ja bisher jedenfalls andersrum, ne? Also die Erfahrung, dass man geliebt wird, macht neugierig auf die Welt, diesen Studien zufolge. Aber Sokrates glaubt es letztlich auch, denn er glaubt letztlich, dass Liebe eigentlich Gegenliebe weckt. Also dass Liebende ihre Geliebten mit hineinziehen in das Verlangen nach Dialog und Erkenntnis. Geliebt zu werden führt also auch für Sokrates zu einem Erblühen der Neugier und des Erkundens der Welt. Genau, und so stimmt er eigentlich mit den Studien überein, auch wenn er bei dem Lieben selber anfängt und nicht bei dem Geliebtwerden. Jetzt aber zu seiner auf den ersten Blick sicher sehr seltsamen Theorie von Liebe zu anderen Personen. Die haben viele Philosophinnen hinterfragt, also durch die ganze Philosophiegeschichte hindurch, aber auch im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert eigentlich seit Beginn der derzeitigen Debatte. Und es gibt verschiedene Kritikpunkte an seiner Theorie, aber zwei sind, will ich besonders herausheben. Das eine ist, dass sein Verständnis von Liebe und auch von Glück, aber darüber sprechen wir jetzt ja gerade nicht, zu intellektualistisch ist. Also, dass Liebe nicht nur, aber vielleicht auch gar nicht notwendig mit Erkenntniswillen oder mit dem Wunsch, die Welt zu verstehen, zu tun hat. Und die andere große Kritik, die an ihm geübt wurde, ist, dass wir, wenn wir unsere Geliebten wirklich deshalb lieben, weil wir uns vom Dialog mit ihnen Erkenntnisse erhoffen, sie ja eigentlich nur als Mittel zum Zweck für uns betrachten. Und etwas, was wir nur als Mittel zum Zweck betrachten, beziehungsweise als Mittel zum Zweck wertschätzen, das ist eigentlich ersetzbar für uns. Nämlich für alles ersetzbar, was diesen Zweck genauso gut oder genauso effektiv erfüllt. Das bedeutet es geradezu, ein Mittel zum Zweck zu sein, dass man ersetzbar ist. Aber das widerspricht eigentlich einer Grundintuition, die wir haben über die Liebe, nämlich, dass Liebende ihre Geliebten in einem bestimmten Sinne für unersetzbar halten und nicht einfach austauschen würden in der Weise, in der wir zum Beispiel Werkzeuge austauschen, wenn sie nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Gerade auf so eine Weise wertschätzen wir unsere Geliebten gerade nicht, sondern wir würden sagen, dass wir sie um ihrer selbst willen lieben oder um ihrer selbst willen bei ihnen sein wollen und nicht, damit sie uns zu bestimmten Zwecken verhelfen. Trotzdem will ich Platons Ideen noch nicht ganz aufgeben, weil ja, wie gesagt, bei ihm und insbesondere bei ihm eben diese Verbindung zwischen Liebe und Neugier gezogen wird, auf die auch die psychologische Forschung hinweist. Und vielleicht gibt es ja deshalb, vielleicht können wir uns ja Ideen bei Platon ausborgen und mit ihnen arbeiten, ohne uns diesen Kritikpunkten, die ich gerade genannt habe, auszusetzen. Oder beziehungsweise vielleicht können wir Antworten finden auf diese Probleme. Jetzt will ich nochmal zurück zu Sokrates und wie er seine Theorie beginnt, nämlich mit der These, dass jede Form der Liebe, also auch Liebe in der Familie, eigentlich eine Art von Verlangen nach dem Geliebten ist. Also das, und deshalb macht Liebe auch verletzlich, weil wir uns in irgendeiner Weise, in je verschiedener Weise wahrscheinlich, je nachdem, um welche Form der Liebe es geht, nach dem Geliebten sehnen und ihm gegenüber verletzlich sind. Und wenn wir diesen ersten Schritt mitgehen, und gleich werde ich noch Gründe dafür geben, warum ich finde, dass wir das tun sollten, dann stellt sich die Frage, naja, wonach verlangen Liebende denn? Sokrates sagt, ja, sie verlangen nach Austausch und Erkenntnis, aber vielleicht können wir an dieser Stelle anders antworten und zunächst einmal nur sagen, Liebende verlangen erstmal ganz simpel nach Nähe zu ihren Geliebten. Aber was bedeutet das? Ich glaube, darauf können wir uns schneller verständigen, dass Liebe ein Verlangen nach Nähe ist, als dass Liebe irgendwie ein Verlangen nach Erkenntnis zum Beispiel ist. Also, was bedeutet Nähe? Nähe ist immer geistiger Art. Rein materielle Objekte, wenn es sowas überhaupt gibt, können einander nicht nah sein. Die können natürlich nah beieinander liegen, zum Beispiel, also räumlich und zeitlich in gewisser Weise nah sein. Sie können sich ähnlich sein, auch in dieser Hinsicht nah sein. Aber das ist alles was anderes als das, was wir meinen, wenn wir sagen, ich bin dir nah und damit eine andere Person meinen. Also diese Art von Nähe, die wir vielleicht auch Intimität nennen können, die ist eigentlich immer geistige Art. Und auch körperliche Nähe zwischen Menschen, also wenn man sich umarmt und so weiter und so fort, wenn man ein Baby auf dem Arm hat, ist letztlich geistige Art. Letztlich geht es dabei um einen geistigen Austausch, den man miteinander hat. Es geht nicht darum, dass sozusagen zwei, dass Körperzellen in räumliche Nähe zueinander rücken. Das ist nicht das, was wir damit meinen, wenn wir sagen, ich bin dir nah. Deshalb, der Vorschlag ist zu sagen, sich nah zu sein, bedeutet in irgendeiner Weise im geistigen Austausch miteinander zu sein. Was ist geistiger Austausch? Ich glaube, ein Geistwesen, die verstehen wir als Wesen, die eine Perspektive auf die Welt haben. Also die sich ganz grob gesprochen Gedanken darüber machen, was eigentlich wahr ist und was gut ist. Und man kann die Perspektive eines anderen aktiv verstehen lernen. Man kann sich jemand anderen öffnen, man kann sich gemeinsam weiterentwickeln und all das bedeutet es, im geistigen Austausch miteinander zu sein. Das geht mit Hilfe von Sprache, aber es geht auch mit Gesten und Berührungen und es muss nicht in irgendeiner Weise intellektuell sein. Geistig bedeutet nicht sozusagen rein sprachlich intellektueller Austausch, sondern das geht auch mit Babys zum Beispiel, die vorsprachlich sind. Und die These ist, dass Liebe ein Verlangen nach Nähe ist und deshalb nach geistigem Austausch mit den Geliebten. Die Welt ist jetzt das Objekt, auf das man sich in diesem Austausch bezieht. Also, ne, wenn ich gerne mit jemandem im Austausch bin über seine Perspektive auf die Welt, dann ist die Welt, die äußere Welt, in der wir uns beide gemeinsam befinden, das Objekt, über das wir sprechen oder über das wir uns austauschen in einer dieser Weisen. Liebende sind also deswegen neugierig auf die Welt und beginnen sie zu erkunden, weil der Austausch über die Welt Nähe ermöglicht. Das heißt, in diesem Bild ist das Verhältnis von dem Austausch mit dem Geliebten und der Kenntnis der Welt auf den Kopf gestellt. Während bei Sokrates die Erkenntnis der Welt der Zweck ist, denken Sie an das Gefühl der Heimatlosigkeit, das ich kurz skizziert habe, was er im Sinn hat, und der Austausch mit dem Geliebten das Mittel ist, diesen Zweck zu erfüllen, so ist es in dem Bild, was ich vorschlage, genau umgekehrt. Also hier ist die Erkenntnis der Welt oder das gemeinsame Erkunden der Welt, wo Erkenntnis sozusagen das der Endpunkt ist, den wir wahrscheinlich nie erreichen. Das ist das Mittel und der Austausch mit dem Geliebten ist der Zweck. Also wir erkunden deshalb die Welt, weil wir auf diese Weise anderen nahe sein können. Und deshalb stellt sich in diesem Bild eigentlich nicht die Frage, ob der oder die Geliebte hier instrumentalisiert und somit ersetzbar wird. Denn der ist ja in diesem Bild gar nicht Mittel zum Zweck, sondern wir wollen die Nähe zu unseren Geliebten um ihrer selbst willen oder um seiner selbst willen, wie immer wir das ausbuchstabieren wollen. Also das heißt, dieses Problem haben wir schon mal nicht in diesem Bild, wenn wir Sokrates sozusagen auf den Kopf stellen. Außerdem ist dieser Austausch ja, da er da so verschiedene Formen annehmen kann, auch ganz körperliche, vorsprachliche, ist dieses Bild von Liebe auch nicht so intellektualistisch, wie vielleicht bei Sokrates. Aber was ist jetzt eigentlich mit Fürsorge? Wir hatten ja anfangs gesprochen, kurz darüber gesprochen, dass es verschiedene Aspekte gibt und es so schwierig ist, die Liebe sozusagen zu definieren oder noch nicht mal zu definieren, sondern einfach nur zu umreißen in groben Zügen, weil es so verschiedene Aspekte der Liebe gibt. Und ein wichtiger, der davor kam, war der Aspekt der Fürsorge, dass wir uns um unsere Geliebten sorgen auf eine ganz fundamentale Weise. Auf eine existenzielle Weise. Und war das jetzt legitim, dass wir angefangen haben, die Liebe als Verlangen zu skizzieren und das Verlangen nach Nähe im Vergleich zur Fürsorge priorisiert haben? Da hätten wir das anders machen sollen. Und zwei Gründe, warum das, glaube ich, legitim war. Also erstens ist das Verlangen nach Nähe und daher nach geistigem Austausch mit dem Geliebten impliziert Fürsorge für unseren Geliebten oder unsere Geliebte. Aber nicht unbedingt umgekehrt. Also das heißt, ich glaube, wenn wir Verlangen nach jemandem, nach geistigem Austausch mit jemandem haben, dann impliziert das zum Beispiel, dass wir ihn als autonomes Wesen achten, dass wir ihm einen Selbstzweck zuschreiben und so weiter. Und all das impliziert auch eine große Fürsorge für ihn. Außerdem glauben wir, dass wir eine besondere Verantwortung dafür haben, dass es ihm gut geht. All das ist impliziert, glaube ich, in dem Verlangen nach geistigem Austausch mit ihm. Aber umgekehrt ist das nicht unbedingt so. Also man kann sich sehr um jemanden sorgen, ohne notwendigerweise ein bestimmtes Verlangen nach Nähe zu ihm zu haben. Und deswegen ist, glaube ich, das Verlangen nach Nähe wesentlicher für die Liebe, wenn das die Aspekte, die wir der Liebe zuschreiben, impliziert und die aus ihr folgen, aus dem Verlangen folgen, dann deutet das darauf hin, dass das wesentlich für Liebe ist, während Fürsorge Teil des Bilds ist, aber sozusagen nicht das primäre Element, das der Liebe wesentlich ist. Und außerdem, und das führt uns wieder zurück zu unserer eigentlichen Frage hier, wenn das Verlangen nach geistigem Austausch wesentlich für Liebe ist, dann können wir unser ursprüngliches Phänomen umfassender erklären, dass es nämlich einen Zusammenhang gibt zwischen Liebe und Neugier in der Kindheit. Und darüber will ich jetzt in den letzten paar Minuten sprechen. Also, warum denke ich das? Die Idee ist, dass Eltern oder Großeltern, ältere Geschwister, Familienfreunde und so weiter, Bezugspersonen, die Liebe schenken können, viele sein und müssen nicht die Eltern sein und natürlich in keiner Weise überhaupt die leiblichen Eltern, aber es müssen noch nicht mal, egal ob leiblich oder nicht, die Eltern überhaupt sein. Liebe funktioniert sozusagen in allen möglichen Konstellationen und kann von allen möglichen Menschen geschenkt werden, egal von wem sie sozusagen geschenkt wird. Von wem das Kind die Liebe erfährt. Wer das Kind liebt, der möchte dem Kind nah sein. Und deshalb initiieren Liebende so oft wie möglich, also geistigen Austausch mit ihren Kindern, liebende Bezugspersonen. Und schon mit ganz Kleinen, die noch keine Sprache haben. Das ist eigentlich ganz natürlich, man denkt meistens überhaupt nicht darüber nach. Aber man bezieht sich von Anfang an zusammen mit kleinen Kindern auf die Welt um uns herum. Man sagt sowas wie, guck mal, da ist ein Baum, guck mal, da ist eine Ameise, der Ball rollt den Hang hinunter, ist das nicht interessant und so weiter. In all diesen Weisen stellen wir ständig Kontakt her, auf ganz simple Weisen oft und wie gesagt, ohne groß darüber nachzudenken. Auf diese Weise lernen Kinder von Anfang an die Welt als etwas kennen, das man mit anderen teilen kann. Also wenn wir das als eine Art Spiel verstehen, wenn wir das als Nähespiel nennen wollen, dann lernen sie von Anfang an, dass die Welt zu erkunden Spaß macht, weil es eben Teil dieses Spiels ist, mit dem man zu den Menschen um einen herum Nähe herstellen kann. Und das macht es interessant. Und auf diese Weise können wir erklären, warum es bei den Experimenten, die ich anfangs erwähnt habe, also warum es da nicht nur darum geht, dass sich geliebte Kinder, die genug Liebe erfahren in ihrem Umfeld, dass die sich sicherer fühlen, möglicherweise in vielen Situationen als andere Kinder, sondern warum es da auch darum geht, dass sie mehr Freude am Erkunden haben als andere Kinder. Weil sie von Anfang an mit hineingezogen werden in dieses Nähespiel, wo die Welt eine Art Mittel zum Zweck ist, einander nahe zu sein. Das ist jetzt eine ganz kleine Zusammenfassung dessen, was ich versucht habe zu sagen. Über Liebe. Und zwar nicht nur über Liebe in der Kindheit, sondern eigentlich über jede Form der Liebe. Auch später, glaube ich, können wir noch diesen Funken, den Liebe in der frühen Kindheit hat, erkennen in den Formen der Liebe, die wir haben. Warum sind wir in solch existenzieller Weise auf Liebe angewiesen? Das war ja die Grundfrage. Und deshalb der Blick zurück in die frühe Kindheit, wo das so virulent ist, weil man zeigen kann, dass Kinder eben auf Liebe angewiesen sind, um ganz grundlegende Fähigkeiten zu entwickeln. Und da zeigt sich eben dieser Zusammenhang zwischen Liebe und Neugier und beziehungsweise Liebe und dem Erkunden der Welt, was eben erklären kann, warum Liebe mit diesen Fähigkeiten zu tun hat, mit der Entwicklung dieser Fähigkeiten. Die platonischen Dialoge, auf die ich mich kurz bezogen habe, die liefern jetzt eine mögliche philosophische Erklärung für diesen Zusammenhang. Aber wir wollen vielleicht nicht alle Elemente von Sokrates' Theorie übernehmen. Manche von denen sind schwierig und manche von denen sind auch, können wir irgendwie kritisch hinterfragen, wie erwähnt. Das heißt aber nicht, dass wir alles über Bord schmeißen müssen, sondern wir können einige von diesen Ideen übernehmen, um uns unserem Phänomen zu nähern. Und meine Idee ist zu sagen, Sokrates hat recht, Liebe ist wesentlich ein Verlangen und er hat auch recht, es ist ein Verlangen nach geistigem Austausch. Aber wir ändern die Begründung und wir sagen, das ist nicht, weil Liebe nach Erkenntnis sich sehnt. Also Liebende sehen sich nach Erkenntnis und glauben, im geistigen Austausch mit ihrem Geliebten Erkenntnis zu bekommen, sondern wir drehen das auf den Kopf und sagen, Liebende wollen Nähe zu ihren Geliebten und deshalb geistigen Austausch, weil Nähe durch geistigen Austausch entsteht und nur durch geistigen Austausch. Aber geistiger Austausch bedeutet, dass man sich gemeinsam auf die Welt bezieht. In irgendeiner Weise. Es kann in ganz verschiedenen Weisen mit Babys und durch das ganze Leben hindurch geschehen. Und das heißt, das Verstehen der Welt durch das Erkunden ist eigentlich hier das Mittel zum Zweck des geistigen Austauschs mit dem anderen oder der Nähe zum anderen. Und das erklärt, warum es diesen Zusammenhang gibt zwischen der Erfahrung, geliebt zu werden und Neugier. Und es erklärt uns auch auf diese Weise, was Liebe eigentlich ist, nämlich eben dieses Verlangen nach Nähe, aus dem Fürsorge folgt und mit dem wir auch die verschiedenen Formen der Liebe erklären können, auch wenn sie so unterschiedlich sind. Denn wir haben ja zugelassen, dass es ganz verschiedene Weisen des Austausches gibt. Und die Idee ist, dass man die verschiedenen Arten der Liebe eigentlich verstehen kann, als verschiedene Weisen miteinander im geistigen Austausch zu stehen, sodass romantische Liebe eine andere Art von Austausch ist als zum Beispiel enge Freundschaft und so weiter und so fort. Das etwa ist sozusagen die Idee von dem Nachdenken über den Zusammenhang zwischen Liebe und Neugier in der Kindheit zu der Frage, was eigentlich Liebe ist, ganz allgemein betrachtet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Abend. Und ganz interessante Vorträge noch. Und wenn Sie Fragen haben oder Literaturhinweise möchten, dann bin ich sehr gerne unter den dort am Screen stehenden E-Mail-Adressen zu erreichen und werde gerne Ihnen antworten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.